diesem traurigen Nachkriegsdeutschland Glam zu geben, Stil und gleichzeitig aber mit durchaus gesellschaftspolitischen Themen. Das fand ich immer sehr herausragend, wie sie das verbunden hat.
Herzlich willkommen in Folge 134 von Die Sucht zu sehen, dem Gräsebach-Podcast. Alle zwei Wochen sprechen wir hier mit Menschen, die etwas in der Kunst oder über sie zu sagen haben. Heute zu Gast ist Kirsten Landwehr. Die gebürtige Rostockerin begann als Stylistin, eröffnete dann die Galerie für moderne Fotografie in Berlin-Mitte. Außerdem verwaltet sie das umfangreiche Fotoarchiv von Angelika Blechschmidt. Warum die so einzigartig war und was ihr Archiv heute so faszinierend macht, verrät Kirsten Landwehr uns jetzt. Herzlich willkommen zu Die Sucht zu sehen, liebe Kirsten Landwehr.
Hallo.
Kirsten, schön, dass du bei uns bist diese Woche. Bist du so nett, dich ausnahmsweise mal selber vorzustellen?
Sehr gerne.
Was du machst,
danke,
wer du
für
bist.
Die Einladung.
Sehr gerne.
Genau, ich bin Kirsten Landwehr. Ich bin in Rostock geboren. Würde sagen, habe schon sehr viel erlebt und sehr viele Berufe gehabt oder Berufungen oder Hobbys zum Beruf gemacht. Was sicherlich vielleicht auch eben mit der Herkunft aus der ehemaligen DDR zu tun hat, um einfach so viel wie möglich aufzusaugen. Und es hat damit begonnen, dass ich als Stylistin gearbeitet habe, nach einer Ausbildung zur Handelsassistentin. Dem Beruf wollte ich natürlich möglichst entfliehen. Jetzt bin ich sozusagen in der Hospitality gelandet, zusammen mit meinem Mann, was aber auch wiederum, wenn man uns kennt, die sehr gerne und sehr viel mit Kunst und KünstlerInnen zu tun haben, damit verbunden ist. Und wir haben Hotels und oder ein Hotel und ein...
Kannst du ruhig nennen, welches das ist?
Chateau Royal.
Chateau Royal, das genau. Ist der Ableger sozusagen vom Grill Royal oder die
Erweiterung, die Hotelvariante, genau. Und ansonsten, ja, Grill Royal in Berlin und in Hamburg und das Petit Royal.
Und du verwaltest ein Archiv, über das wir heute sprechen wollen. Das ist das Archiv von Angelika Blechschmidt. Erinnerst du uns kurz auch noch einmal daran, wer sie war? Denn sie lebt nicht mehr.
Genau, Angelika Blechschmidt war vor allen Dingen bekannt dafür, die Chefredakteurin der Deutschen Vogue zu sein. Sie ist zu Vogue allerdings als Kreativdirektorin oder Artdirektorin gekommen und ist dann Ende der 80er eben Chefredakteurin geworden und hat die Deutsche Vogue sehr geprägt. Die war ja, sage ich mal, in der Hierarchie der Vogue Magazine eher weit unten, also hinter der amerikanischen, der französischen, italienischen. Das sind, glaube ich, so die großen Stars, muss man ja fast sagen, gewesen. Und sie hat es wirklich geschafft, glaube ich, der Deutschen Vogue ein Bild und eine Stimme zu geben, würde ich sagen.
Ja. Bevor wir näher darauf eingehen, was dieses Archiv eigentlich beinhaltet, wie es zustande gekommen ist und was genau du da machst, vielleicht noch ein bisschen zu Angelika Blechschmidt selber. Wie du, ist sie im Osten geboren, nämlich in Dresden.
Genau.
Ist dann vor dem Mauerbau mit ihren Eltern nach Hamburg gekommen und war dort zunächst Grafikerin. Zur Vogue ist sie dann auf Empfehlung von Wolfgang Job gekommen. Zuerst dann als Artdirektorin und dann als Chefredakteurin. Was lustig ist, ich weiß gar nicht, ob das jeder weiß, die Vogue hat es schon einmal ganz, ganz kurz gegeben in Deutschland. Das war von 1928 bis 1929, dann kam die große Weltwirtschaftskrise und das Magazin wurde zugemacht. So, es wurde dann eben neu gelauncht, 1979, eben genau in dem Jahr, als Angelika Blechschmidt dorthin kam. Erst einmal, weil es so schön und so einprägsam ist, was war typisch für Angelika Blechschmidt? Wie hast du sie vor deinem inneren Auge?
Einerseits als sehr schüchtern, sehr zurückhaltend und andererseits auch als eine Personality, also man sagt immer so Grand Dame, das hört sich so komisch an, weil sie natürlich auch mit diesem großen Schmuck und der grauen Tolle und den getönten Brillen. Aber sie war vor allen Dingen eine sehr verspielte Person. Ich habe sie als sehr jung wahrgenommen. Sehr offen, obwohl sie, wie gesagt, auch sehr durch ihre zurückhaltende Art, manchmal vielleicht auf andere sehr verschlossen erschienen ist. Aber wenn man auf sie zugegangen ist und wenn sie es interessiert hat, dann konnte man einfach Freunde fürs Leben werden, würde ich sagen. Und so ist es ja auch passiert. Ich weiß halt, als ich sie kennengelernt habe, das habe ich gerade noch mal nachgeschaut, weil es war eben zu der Ausstellung von Elfi Semmutan, die ja leider letzte Woche verstorben ist.
Die Fotografin.
Und die Fotografin, genau, eine ganz tolle Frau, Role Model und eben große Unterstützerin anderer Frauen auch. Da kam eben Angelika in die Galerie, um sich die, in meine Galerie, Galerie für moderne Fotografie damals, 2009, um sich diese Ausstellung anzuschauen. Und ich wusste natürlich, wer sie war. Sie war sehr enttäuscht, dass die Ausstellung so klein war. Das weiß ich noch wie heute. Das war auch der ongoing Scherz bei uns beiden, dass die Galerie zu klein ist. Genau, und sie mit ihr dann ins Gespräch zu kommen, ich glaube, wir haben bestimmt 2 Stunden gesprochen und das war letztendlich der Anfang unserer Freundschaft. Also sie war wirklich sehr interessiert, bis zum Schluss, würde ich sagen. Auch. Ja. Das mochte ich immer sehr gern und ungewöhnlicher Charakter auf jeden Fall.
Ja, also sie wird beschrieben als unheimlich neugierig. Laut Wolfgang Job hatte sie sich, als sie zur Vogue kam, entschlossen, nur noch eine Farbe zu tragen, nämlich natürlich schwarz. Und in seiner Erinnerung ernährte sie sich ausschließlich von Champagner und Zigaretten. Es gibt eine lustige Anekdote, wie er sie in Potsdam auf dem Wochenmarkt am Nauen Natur trifft und erinnerte sich, dass sie einen schwarzen Nerzmantel anhatte und nackte Füße in schwarzen Badelatschen, sogar die Badelatschen schwarz, ja, und mitten im kältesten Winter. Sie hat eigentlich bei jedem Wetter schwarze Cocktailkleider getragen. Ja. Du hast es schon erwähnt, sie hatte so schwarze, hochtopierte Haare mit weißen Strähnen darin. Immer ganz schwere Ringe, hast du auch schon erzählt, so Cocktailringe. Sie hat nie Hosen getragen und nie Strümpfe. Und ihr Motto war, ich lasse mich vom Wetter nicht tyrannisieren.
Das fand ich immer zutiefst elegant. Ja. Keine Strumpfhosen. Und ich muss dich korrigieren, ich habe im Archiv tatsächlich genau bisher 2 Fotos gefunden. Es muss irgendwie in Paris auf einer Couch eines Grand Hotels sein, da hat sie Hosen an.
Oh, okay.
Aber das sind wirklich die beiden einzigen Fotos, die habe ich auch wirklich zur Seite gelegt, weil das wirklich, wie du sagst, etwas sehr Außergewöhnliches war für sie.
Ja. Sie hat auf jeden Fall eine Art von Glamour und Flamboyanz verkörpert, die man von der deutschen Frau nicht so unbedingt erwartet. Worin sah sie ihre Mission? Was würdest du sagen?
Ich glaube, ich meine, was kann ich erzählen? Also es war eine andere Generation. Ich bin in der DDR mit der Sibylle aufgewachsen. Aber so, sage ich mal, von meinem Blick von dort aus, würde ich sagen, dass sie überhaupt diesem traurigen Nachkriegsdeutschland, vielleicht, was es ja immer auch noch 79 vielleicht irgendwie war, Glam zu geben. Also wirklich Glamour und Stil. Ich glaube, das hatte damit zu tun und gleichzeitig aber immer auch mit unglaublichen, durchaus gesellschaftspolitischen Themen. Das fand ich immer sehr herausragend, wie sie das verbunden hat und dass sie für viele Themen eine der ersten war, innerhalb von Deutschland darüber zu sprechen, also auch so wie Schönheitsoperationen oder ich erinnere, als ich mit meiner Kollegin Alexa Bondi De Antoni im Archiv war bei der Vogue, dass wir eben auch Artikel oder erste Artikel über die Kreativszene in Ost-Berlin in den 90ern gefunden haben. Also sie hat da schon Themen aufgemacht. Ich glaube, gar nicht sie selbst, aber sie hat die gefunden durch die Leute, die sie auch angestellt hat. Sie hat ja ganz früh mit ganz ungewöhnlichen Leuten, die vielleicht jetzt nicht unbedingt bei einer Vogue arbeiten, gearbeitet. Und die haben, glaube ich, auch immer diese sehr diversen Themen gefunden und angebracht. Und sie war offen dafür.
Ja, und ihrer Zeit voraus wahrscheinlich.
Ihrer Zeit voraus, ja.
Sie hat oft die, in Anführungszeichen, Vogue-Frau thematisiert, die sie dann zu Selbstbewusstsein und, was immer das heißt, Wandelbarkeit aufgefordert hat. Was würdest du sagen, gibt es heute noch so etwas wie die Vogue-Frau oder was kann man da eigentlich drunter verstehen?
Ich bin der Meinung, dass oder bin ganz froh, dass es die Vogue-Frau nicht mehr gibt. Ich finde es ganz toll, dass es viel diverser geworden ist, also dass wir eben auch darüber sprechen können, genauso wie der Stil diverser geworden ist und dass wir darüber sprechen können, dass eine queere Frau oder eine Frau, die ihre Sexualität total auslebt und gleichzeitig Feministin ist, für mich auch en vogue ist, auf eine Art. Insofern bin ich froh, dass es diese eine Typ Frau, wie sie vielleicht so ein bisschen in der Vogue damals auch unter Angelika vielleicht angestrebt war, nicht mehr gibt. Also dass das wirklich vielfältiger geworden ist und offener geworden ist und vielleicht dadurch auch spannender. Ja.
Dann kommen wir jetzt nochmal, wie eingangs schon erwähnt, zu Ihrem Archiv. Neben Ihrer redaktionellen Arbeit war nämlich Angelika Blechschmidt eine leidenschaftliche Fotografin. Und mit ihrer kleinen Olympus-Kleinbildkamera hat sie unermüdlich ihren Berufsalltag dokumentiert. Sie hatte in dem Magazin eine Fotokolumne, die nannte sich Flash. Was oder wen sieht man auf diesen Fotos?
Ich würde sagen, letztendlich alle, die man damals mit der sogenannten Modewelt in Verbindung gebracht hat. Also nicht nur die, die vor der Kamera standen, sondern auch hinter der Kamera, beziehungsweise die mit den Produktionen in Verbindung gebracht wurden, sei es in der Kollektion, aber auch der Fotostrecken, die waren ja damals aufwendiger, ne? Also da gab es ja so Sachen, so was weiß ich, die sind danach, weiß ich nicht, wie viele Wochen nach Japan oder irgendwie.
Ja,
da gab's ja, also das ist ja heutzutage gar nicht mehr vorstellbar. Und was man aber auch sagen muss, dass die Fotos nicht nur alle, also diese Kolumne ist tatsächlich eher dann ein Beiprodukt gewesen. Die ursprüngliche, also ihr ursprünglicher Anlass, warum sie diese Fotos sozusagen gemacht hat, ist, damit sie Content für ihr Magazin hat. Weil sie waren, früher war es ja natürlich so, dass die Fotos noch als Abzüge herumgeschickt wurden, ja, also von Kleid, Dior, die und die Kollektion. Das hat aber dann erst die amerikanische Vogue bekommen oder wenn sie es überhaupt bekommen hat, weil die amerikanische Vogue dieses Kleid exklusiv haben wollte. Das heißt, sie stand immer da und dachte, okay, ich bekomme die Sachen, die ich aber nicht zeigen möchte. Deswegen hat sie angefangen, auch die ganzen Laufsteg-Fotos zu machen. Und eben auch Backstage, wenn Models diese Kleider teilweise anhatten, das Make-up zu fotografieren, um wirklich auch groß, also so ganzseitige Formate zu haben, um diese Sachen zu zeigen. Also sie wollte schnell Content haben. Sie war bei einer Show, hat fotografiert, hat es über Nacht entwickeln lassen, hat die Auswahl gemacht und das dann an die Redaktion geschickt.
Okay,
und die, weil das ging ja alles ganz, ganz schnell. Ne? Und du hast ja wirklich noch Bildchen rumgeschoben. Ne? Da war nichts digital.
Und weil das Kleid, was sie dort backstage oder auch auf der Bühne fotografiert hat, schon ansonsten ausgeliehen war von einer Redaktion, die es angeblich, also die wichtiger war.
Genau so, genau so. Und so hatte sie die Chance, wirklich auch das zu zeigen, was ihr gefiel von den Schauen. Und ich glaube, weil sie merkte, oh wow, das hat ja noch mehr Potenzial, diese ganzen Leute, die ich vor die Kamera bekomme, von Liza Minnelli über Gianni Versace bis Kristen McManamy, sage ich jetzt mal.
Die sich alle backstage
die sich da so rumtrieben oder sie kam ja auch auf Partys, also gerade Versace war sie, mit denen war sie sehr eng, ne, in den Privathäusern und durfte da auch fotografieren, das ist ja heute teilweise unvorstellbar.
Ja, sowieso sind wir, was das angeht, so ein bisschen abgestumpft oder verwöhnt, kann man auch sagen, weil wir natürlich solche Blicke dauernd auf Social Media sehen, weil die Leute sie ja mittlerweile selber herstellen, sich selber fotografieren in solchen Szenarien. Aber damals waren das ganz exklusive, absolut abgeschlossene Einblicke.
Ja, ja. Deswegen ist dieses Archiv eben auch so unglaublich spannend, ne? Weil es einerseits sie Fotos machen konnte an Orten, in Momenten, die sehr privat waren vielleicht auch und die Abgebildeten auch ein Vertrauen hatten, ja, und dadurch vielleicht einfach auch in Posen oder angezogen, ausgezogen, was auch immer, Situationen keine Scheu hatten, sich so abbilden zu lassen.
Ja.
Das ist ja ein komplett anderer Moment als heutzutage.
Ja, gerade Backstage, wenn sich jemand umzieht oder
genau.
Wäre wahrscheinlich auch heute im Sinne von Wokeness gar nicht
ganz
mehr.
Genau. Ja. Das ist auch tatsächlich so spannend an diesem Archiv, was ich eben auch schon eingangs meinte, was vor allen Dingen auch meine Kollegin Alexa Bondi-Antoni, mit der ich an dem Archiv arbeite, sehr interessiert, weil sie diesen akademischen Kontext davon so ein bisschen mehr beäugt und analysiert. Und das ist natürlich im Vergleich zu heute ein unglaublich spannendes Thema.
Diese Sammlung umfasst etwa, ist das richtig, 180.000 Fotografien, die Angelika Blechschmidt chronologisch und in Boxen archiviert hat. Was würdest du sagen, war fotografisch ihr Stil, also von ihrer eigenen Fotografie? Gibt es da eine bestimmte Stilrichtung?
Ich glaube, dass für sie das damals jetzt nicht das Thema war. Mhm. Ne? Das ist, dass sie gesagt hat, das ist ein Stil. Ich glaube, es ging erstmal darum, pragmatisch, ich brauche Fotos, ich brauche Inhalt für mein Magazin, das muss gut aussehen. Aber irgendwie war das ja auch vorgegeben durch das Medium, diese kleine Kamera. Das ist ja eine Kamera, die später eben, wie du auch schon mal erwähnt hast, Jürgen Teller oder Corinne Day letztendlich dann als Stilmittel in den 90ern wirklich erhoben haben und benutzt haben. Diese Snapshot-Fotografie aus der Hand, Anschnitte, schräg, Licht nicht unbedingt immer 100%. Ja, alles, was diese Snapshot und diese spontane Fotografie im Prinzip ausmacht. Und das Lustige allerdings daran war, dass sie später halt unbedingt vorhatte, diese Sachen so ganz groß ausstellen zu wollen. Ja. Weil ich hatte ja immer daran auch gearbeitet, dass wir vielleicht einfach mal in meiner kleinen Galerie eine Ausstellung machen. Ja. Also A war ihr die, wie gesagt, zu klein. Es war ja nur so ein Raum. Und sie wollte immer ihre Fotos eigentlich ganz groß sehen.
Okay. Wie kam es eigentlich dazu, dass du dieses Archiv verwaltest?
Ihre Nichte, Katharina Gimm, hat mich kontaktiert, da sie wusste, wir sind befreundet, ich habe diesen Kontext mit Fotografie. Und die hatten halt, waren einfach tatsächlich wahrscheinlich auch überfordert mit diesen Kisten. Ja, das ist ja wirklich ein halber Raum voll Leopardenkisten. Also auch da blieb sie ihrem Stil treu. Die haben mich angerufen, zusammen mit Reimer Clausen, und haben gesagt, hey, würdest du das...
Deutscher Modedesigner, genau, der mit ihr befreundet war.
Ganz eng befreundet, genau. Zum Glück haben die beiden mich angerufen und haben gesagt, hey, willst du das machen? Weil wir wissen nicht unbedingt, was wir mit diesem Ausmaß an Negativen und Abzügen tun sollen.
Das sind natürlich Negative.
Das sind Negative, okay. Und diese 9x13, also wirklich so, wie über Nacht schnell... bei DM sozusagen, ja, jetzt heutzutage, entwickeln lassen würdest. Genau, und da bin ich dann schnell hin mit dem Transporter und habe die abgeholt und erstmal in unser Kunstlager irgendwie gestellt und dann auch erstmal durchgeatmet und stehen gelassen. Dann kam die Pandemie. Wir hatten ja alle sehr viel Zeit und da habe ich dann angefangen, mal erste Einblicke, und war so überwältigt und dachte, okay, wie, um so ein Gefühl zu bekommen und zu testen, was lag nah, einen Instagram-Account aufzumachen. Da schossen die Follower in die Zahlen in die Höhe. Und nicht, dass ich nicht selber schon wusste, was das für ein Schatz ist, aber das war natürlich nochmal eine Bestätigung. Und es hat auch so eine Community aufgebaut, weil du weißt, da sind vor allen Dingen Personen drauf. Die könnten natürlich auch sagen, hey, don't do this.
Wegen der Rechte.
Der Rechte, ja. Genau. Aber alle waren so, wow, und wie toll, um an diese Zeiten erinnert zu werden. Also es muss wirklich, also alle reden immer auch davon, dass es so eine andere Zeit war, in dieser Szene auch.
Ja.
Genau, und dann hatte ich schon so kleinere, es waren so Gruppenausstellungen, Anfragen, einmal mit Claudia Schiffer in Düsseldorf und einmal in Hamburg. Und dann hat mich zum Glück Alexandra kontaktiert und gemeint, das ist ja unglaublich und ich würde dich gerne mal dazu sprechen. Und so kam der ganze Kontakt noch mal mehr in diesen akademischen Bereich. Also wir sind bei der Universität in Dortmund, die forschen zu Fotografie und Dingen aus Mode und Alltag. Ich hoffe, ich sage das jetzt nicht falsch.
Und aus dieser Zeit, also aus den
alles Mögliche, also alle Jahrhunderte eigentlich. Die haben im Prinzip angefangen, mal so richtig an, wie man ein Archiv aufarbeitet mit Studentinnen. Und haben auch so kleinere Ausstellungen dazu gemacht und Forschungsprojekte gemacht. Und jetzt war der nächste Schritt, dass wir zusammen mit Villa Griesebach gekommen sind, mit Deandra Donnecker und Anna Balestre Augstein, und gesagt haben, lass uns eine Ausstellung machen. Das wird natürlich keine Ausstellung zu ihrer Person sein, und da arbeiten wir natürlich auf die große Museumsausstellung hin. Aber das ist mal ein schöner Einblick in diese wirklich sehr frische und lebendige Fotografie der 90er und 2000er Jahre.
Und das ist es eigentlich Farbe oder Schwarz-Weiß?
Ist es Farbe, ja. Da haben wir jetzt tatsächlich auch welche ein bisschen größer gemacht aus dem Archiv mit einem Archivstempel. Aber wir werden eben auch ganz viele Originalabzüge, also von diesen kleinen 9x13 Abzügen zeigen.
So ein schönes Zitat kommt von Jill Sander über Angelika Blechschmidt. Sie dachte mit den Augen, hat sie nämlich gesagt. Und du hast sie mal beschrieben an anderer Stelle als die erste Influencerin der Modewelt, die mit diesen spontanen Schnappschüssen, Snapshots, vieles vorweggenommen hat, was heute in Social Media selbstverständlich ist. Nicht umsonst hast du das ja auch schon Content genannt, was man damals, das Wort hätte sie jetzt damit wahrscheinlich gar nicht verbunden. Nee. Heißt ja einfach Inhalt, aber heute ist es eben, oder durch Social Media ist es eben, bedeutet es so viel mehr. Das, womit man die Social Media eben füttert, ist es, ja.
Genau. Ja, das ist eine steile These, sicherlich von mir, aber so kam es mir vor, ne? Weil ich einfach so das Gefühl hatte, naja, sie hat das ja wirklich, sie brauchte Inhalt und damit wollte sie Auflagen steigern und mehr verkaufen.
Ja.
Und das sind ja eigentlich ähnliche Argumente wie bei den...
Absolut. Und sie hat ja die Auflage wahnsinnig gesteigert.
Sie hat sie gesteigert, ja. Also sie hat sie eigentlich überhaupt erst sichtbar gemacht und auch ernst, wie sagt man, ernst?
Ernstzunehmend gemacht.
Ja. Sodass also, sage ich mal, der Verlag in New York, also der Mutterverlag, überhaupt erstmal dem klar wurde, okay, da ist was. Sie wurde ja dann auch eingeladen und wurde dann noch mehr ein bisschen so Condé Nast-mäßig gedrillt. Irgendwie hatte sie mir mal so ein paar Geschichten erzählt. Aber die haben sie sehr ernst genommen.
Ja, genau.
Aber die haben sie wohl sehr ernst genommen, auch aufgrund ihrer Arbeit.
Es gibt, ich glaube, es ist in einem Nachruf auf Angelika Blechschmidt, den Wolfgang Job verfasst hat, gibt es ein schönes Zitat. Er sagt nämlich, Luxus ist nicht demokratisch, er ist etwas für ganz bestimmte Leute. Der Umgang mit Luxus braucht auch Erziehung und Angelika war ein Beispiel von allerbester Erziehung. Sie war Soldatin. Welches Bild von Luxus wird uns denn mittlerweile, also heute in den sozialen Medien vermittelt? Also welchen Stellenwert nimmt er ein im Vergleich zu damals? Gerade wenn du auf die Bilder in dem Archiv siehst von Angelika.
Genau wie bei dem nicht nur einen Frauenbild, also dem Vogue-Frauenbild, würde ich sagen, dass es eben einfach mehrere Formen von Luxus vielleicht jetzt heutzutage auch gibt. Beziehungsweise, dass eben das Wort Luxus vielleicht auch manchmal, ja, es ist so schnell geworden.
Stimmt.
Also man hat eher das Gefühl, dadurch gibt es wahrscheinlich auch schon wieder diese Anti-Bewegung von Slow Luxury. Aber dieses Gefühl von, dass es eben nicht mehr diese Exklusivität hat und dieses, wo kann ich das bekommen?
Ja.
Wer kann mir das besorgen? Welcher Laden hat das überhaupt? Das gibt es ja in dem Sinne nicht mehr. Außer Chanel hat es jetzt ja natürlich nochmal wieder so eingeführt, aber dann zu Preisen, die natürlich nochmal wieder völlig absurd sind. Aber das ist ein anderes Thema. Ich glaube halt,
Möchtest du sagen, was Chanel eingeführt hat?
Ja, die haben doch die Kollektion, die auf dem Laufsteg war, wurde ja gleich in die Läden gebracht, in einer bestimmten Menge und die Leute standen an. Also es gab eine gewisse Auswahl von den Kleidungsstücken,
die
auf dem Laufsteg
war. Was muss man sagen, ganz ungewöhnlich ist, eigentlich werden die dort präsentiert und dann kommen die Leute und ordern, also die Kunden, und dann erst wird produziert.
Genau. Und das war so eine ganz neue Form des Marketings im Prinzip ist es dann. Ne? Das hatte so eine Exklusivität auch, weil man der Erste oder die Erste sein wollte vielleicht auch.
Mhm.
Das war ja wie so eine exklusive Party, da auch eingeladen zu werden vielleicht. Ich weiß gar nicht, ob sich da jeder anstellen konnte. Keine Ahnung, also ich war nicht da.
Ich auch nicht, leider.
Wie auch immer. Auf jeden Fall, wie gesagt, also das mit dem Luxus ist, glaube ich, das ist auch ein viel, viel geforschtes Thema gerade. Nicht nur im Bereich Mode, auch bei uns in der Hospitality. Was ist jetzt eigentlich Luxus?
Ja.
Wie definiert
was wird erwartet?
Was wird er erwartet, sondern vielleicht auch, wir gehen immer bei uns natürlich von uns selber aus, weil wir denken so, man möchte ja auch nicht aller Welt Luxus, weil das würde ja gegensätzlich sein. Also, dass man da sich fragt, was will ich wirklich? Worum geht es? Schwieriges Thema. Also ich glaube, da könnte ein Gesellschaftsphilosoph rangehen, oder? Also.
Ja, beziehungsweise, wie du eingangs gesagt hast, es wechselt so schnell.
Ja, aber das ist ja eigentlich kein Luxus.
Du meinst, dann ist es kein Luxus, wenn es ganz schnell wieder abgelöst werden kann?
Ja, ich finde immer so, für mich ist Luxus tatsächlich etwas, was bleibt.
Ja, interessant.
Aber da bin ich vielleicht auch schon alte noch analoge Generation.
Vielleicht abschließend, Kirsten, weil Angelika Blechschmidt bald Ja, schon 8 Jahre verstorben. Sie ist nämlich gestorben am 29. Juni 2018. Wenn du jetzt abschließend überlegst, welcher Satz oder welche Situation ist dir am stärksten in Erinnerung? Die erste Assoziation.
Ja, ich mochte uns beide zusammen einfach so gerne, weil wir gestritten haben und eigentlich wirklich immer unterschiedlicher Meinung waren, das total aussprechen konnten und trotzdem total befreundet waren. Ich finde, das ist etwas, was es häufig dieser Tage nicht mehr so gibt, kontrovers streiten zu können und dann zusammen ein Trinken zu gehen,
ja,
sozusagen.
Ja.
Das habe ich angefangen, was ich vorhin meinte mit diesem, ich werde nie in deiner Galerie aufstellen, die ist zu klein.
Ja, ja, ja.
Davon dann trotzdem zusammen ins Restaurant zu gehen und weiter übers Leben zu reden. Also, ja. Dass man sich diese Sachen nicht böse genommen hat,
ja,
irgendwie. Das habe ich sehr geschätzt. Und wie gesagt, ich fand es immer todelegant irgendwie mit ihren nackten Beinen.
Ja. Und ihrem C im Namen. Angelika wird nämlich mit C geschrieben und nicht auch mit K. Ganz toll.
Oder wenn wir mit ihrem Mercedes, sie rauchend im Mercedes, durch Berlin gecruised sind. War auch toll.
Ja, jetzt trägst du das weiter. Wir sind unheimlich gespannt auf die Ausstellung.
Danke.
Kirsten, jetzt kommst auch du nicht drum rum, die beiden letzten Fragen zu beantworten, die hier jeder beantwortet. Von der die erste lautet, welches ist dein Lieblingsmuseum?
Das kann ich so nicht beantworten, wie wahrscheinlich hier nicht. Und trotzdem möchte ich eins nennen, weil es vielleicht mein erstes Museum war, weil ich da als Kind war und weil es nicht nur als Museum vielleicht für mich wichtig war, sondern eben auch von der Architektur ganz interessant, weil das war der einzige Museumsneubau der DDR, und zwar die Kunsthalle in Rostock,
ja,
die auch nach wie vor sehr engagiert Ausstellungen machen. Ja. Deswegen würde ich das wählen.
Okay, schön. Hat, glaube ich, noch keiner gesagt. So, und zu guter Letzt, allerletzte Frage, Kirsten. Wenn ich dir ein Kunstwerk schenken würde, du könntest dir jedes aussuchen, was du haben möchtest. Welches möchtest du denn haben?
Ich würde gerne ein Kunstwerk von Almut Heiser. Ich liebe diese Malerin und ich würde gerne ein großes Bild haben von ihr.
Egal welches? Oder hast du
es gibt eins, was mir im Kopf ist, wo so 3 oder 4 Frauen so an der Bar sitzen, die sich aber irgendwie auch so umgucken. Ich glaube, die spiegelt sich irgendwie auch. Also ehrlich gesagt, ich wäre nicht so wählerisch. Ich finde sie einfach großartig und liebe viele Bilder von ihr. Wir haben ja auch eins bei uns im Hotel hängen, was uns aber leider eben nicht gehört.
Liebe Kirsten, es hat großen Spaß gemacht, mit dir über Angelika Blechschmidt zu reden und all die Dinge wieder aufleben zu lassen, die sie ausgemacht hat. Ich danke dir für das schöne Gespräch.
Vielen Dank an dich.
Das war Folge 134 von Die Sucht zu sehen. Wir bedanken uns fürs Zuhören, freuen uns schon wieder auf unsere nächsten Gäste und natürlich auf Sie. In 2 Wochen neu auf griesebach.com und überall, wo es Podcasts gibt.